Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen.
Ja. Ja, achso.
Ja?
Ja. Ja. Hallo.
Hallo, lieber Thomas.
Hallo, lieber Sebastian.
Hallo, liebe Nachtschwärmerinnen.
Hallo da draußen.
Wir sind wieder.
Boah, wir haben einen wackeligen Sessel.
Ah, und den hast du auch noch.
Den habe ich, das ist ganz schlimm. Okay, gib mir mir, ich bleib einseitig. Bleib einseitig.
Schaffst du das, Tommy?
Na.
Okay, wir werden's im Laufe der Episode vielleicht sonst ändern.
Okay, also wenn ihr das Geräusch hört, dann war ich unruhig.
Genau. Wie geht's dir, Tommy?
Ich bin halt auch armes Mausi.
Stimmt, du bist halt wirklich arm.
Ich war beim Zahnarzt schon in der Früh. Es ist schon kacke, Zahnarzttermine in der Früh sind auch komplett unnötig. Ich bin um 8 Uhr in der Früh ist mir halt schon ein Zahn gerissen worden.
Ja, ich wollte gerade sagen, vor allem, wenn dann gleich sowas passiert, ja. Wenn es nur eine Kontrolle ist, ja.
Aber also bei sowas, sitzt halb Österreich und Deutschland nur irgendwie beim Frühstück und haben dann immer zum Arbeiten angefangen, habe ich schon irgendwie elendiglich liegend da irgendwie die ärgste Operation. Okay, ist vielleicht ein bisschen gerade dramatisch, aber es war schlimm. Es war schlimm.
Na und überhaupt, dass du dann heute die Folge machen kannst, ist eher erstaunlich.
Ich zieh durch für Okkult, zieh durch.
Ja, ja, und du bist auch wirklich gut drauf trotzdem, ja. Also man merkt.
Aber ich habe schon Schmerzen.
Hast du auch Schmerzmittel, genau.
Nein, da kriegst du keine lustigen.
Ja.
Leider. Also man könnte ja, ich bin ja Angstpatient. Ich gebe es ja offen und ehrlich zu, ich habe extrem Schiss vom Zahnarzt. Und man könnte sie ja irgendwie so wegnarkotisieren lassen. Also jetzt nicht so Vollnarkose, also ich glaube, das geht auch Vollnarkose, aber du kannst halt so Spaß. So.
Also bei einem Zahn glaube ich nicht, dass sie eine Vollnarkose.
Nein, voll. Es geht ja Begrößerung und Operation. Ja. Weißt du, wie immer, ich habe Zahnspange, du weißt, ich hatte ja Zahnspange. Und da habe ich so eine Kieferoperation und was da was gehabt. Da könntest du rein theoretisch schon voll wegballern lassen. Aber es gibt halt schon für Privatversicherte natürlich die Möglichkeit, dass du halt so Spaßdrogen kriegst.
Wie Lachgas und sowas.
Ja, I don't know, aber genau sowas. Aber leider nein.
Ach, naja.
Wie geht's dir?
Mir geht's auch wunderbar, danke. Es ist gerade viel los bei uns.
Du schaust schwach aus mit dem Bandeir.
Danke. Wirklich, steht dir gut. Was nur dem Umstand geschuldet ist, dass ich nicht zum Friseur komme, weil ich zurzeit so viel zu tun habe, dass jetzt das Bandana meine Haare sozusagen bändigen muss.
Das macht er wirklich gut.
Vielen lieben Dank und auch an unsere NachtschwärmerInnen da draußen mal ein großes Danke, dass ihr uns so liebe Nachrichten geschickt habt während unserer kurzen Pause, also so kurz war die ja gar nicht, sondern unserer einmonatigen Pause im Jänner.
Ja.
Und da haben wir uns sehr gefreut, dass euch das so nahe geht und dass ihr euch da direkt Sorgen gemacht habt.
Sehr lieb, Satz hier, wirklich.
Ja, voll. Also vielen lieben Dank. Und das war einfach eben dem geschuldet, dass ich jetzt noch einen neuen großen Auftrag habe und da ziemlich eingebunden bin. Und ja, aber heute ist es soweit, Tommy. Es geht wieder los. Ja, jetzt mache ich das in einer großen Ankündigung sozusagen. Willkommen zu unserem neuen Format. Druidische Astrologie. Bäume, Tiere und altes Wissen.
Sehr schön.
Ja, und das heißt, wir gehen noch weiter zurück, noch vor dem Tierkreis, noch vor Dämonen und noch vor der Astrologie, wie wir sie kennen. Und gleich vorweg, die druidische Astrologie ist ein bisschen anders als die, ich sage jetzt mal, eher bekanntere keltische Astrologie. Also sollte sich jemand von euch schon mal mit den keltischen astrologischen Symbolen, vor allem mit diesem Baumkreis, beschäftigt haben, dann kann es durchaus sein, dass ihr bei unserem Format ein anderes Zeichen habt. Weil, wie gesagt, es gibt das klassische Keltische und wir machen hier das Druidische.
Okay.
So, aber lieber Tommy und wahrscheinlich auch unsere Razi-Nachtschwärmerinnen.
Wer?
Ja, jetzt habe ich mir gestern in einer glorreichen Stunde ausgedacht und versucht, das jetzt zu etablieren, weil ich mir dachte, rational, da gibt es die Razi. Die Razi-Nachtschwärmerinnen und es gibt die Spiri-Nachtschwärmerinnen, die eher
Razi und Spiri.
Ja, mal schauen, ja, dass es sich durchsetzt. Okay. Ihr könnt uns auch gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet. Ich fand das gestern um 23 Uhr irgendwas genial. Ob das jetzt heute auch noch, jetzt wo ich so laut ausspreche, bin ich mir nicht so sicher, aber ich vertraue auf euch.
Ich gehe mit.
Ja, sehr gut. Also die Razi-Nachtschwärmerinnen, ja, und du werden sich vielleicht fragen, ist die keltische Astrologie überhaupt ein echtes System?
Genau das habe ich mich gefragt.
Oder nur moderne Esoterik?
Tja.
Ich fange mal mit der wissenschaftlichen Sicht an. Extra für dich, Tommy. Also dieses keltische Baumhoroskop und eben auch die druidische Astrologie ist eine Erfindung im Zuge des Neopaganismus, was Neuheidentum übersetzt bedeutet. Und das war so im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Und galt als eine Gegenbewegung zur Industrialisierung und Modernisierung. Es gilt die Meinung, dass das Ganze eigentlich ursprünglich aus keltischen Pflanzenmythen entstanden ist und dass da so ein spekulatives Horoskopsystem konstruiert worden ist. Wie gesagt, ist die wissenschaftliche Meinung. Man kann sagen, ein Baumhoroskop bei den Kelten oder ähnliches lässt sich weder durch antike noch durch mittelalterliche Quellen belegen.
Okay, also die Wissenschaft sagt, die Kelten hatten keine Horoskope.
Genau. Okay. Aber es gibt auch natürlich einige Gegenstimmen, die meinen, es gab sehr wohl astrologisches Verständnis, vor allem bei den Druiden. Allerdings halt nicht so, wie wir es kennen, weil die Wissenschaft nimmt halt das Sternenzodiak so, wie wir Astrologie verstehen, eben mit Sternenbilder, wie jetzt die Babylonier oder die Griechen auch hatten, das ja sehr nahe in unserem System ist und deswegen sozusagen als Astrologie eingeordnet wird. Die Druiden folgten aber einem ganz anderen System.
Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Druiden. Mhm. So, du weißt, was ein Druide ist. Ich weiß es aus Asterix und Obelix.
Ja, das kommt auch gut hin. Wir werden auch uns über die Druiden noch unterhalten, okay, im Vorfeld.
Also es kommt nur eine Erklärung.
Genau, es kommt noch eine Erklärung, aber man kann jetzt schon mal sagen, Druiden gelten oder galten als sehr naturverbundene Magier, okay, könnte man sagen. Okay. Und die Druiden, die folgten nämlich angeblich dem Kreis des Mondes. Ihr Kalender soll aus 13 Mondmonaten bestanden haben und einem zusätzlichen Tag. Mhm. Das war ein Tag außerhalb der Zeit. Der Tag galt als der mächtigste Tag des Jahres und das war die Wintersonnenwende, der sogenannte Nameless Day, also namenloser Tag. Und der war am 23. Dezember. Für die Druiden, wie gesagt, ein Tag ohne Zuordnung, ohne Vergangenheit, ohne Zukunft, aber voller Potenzial. In der druidischen Vorstellung könnte man so sagen, war dieser Tag wie ein Samen in so einer fruchtbaren Erde. Alles ist möglich, wenn der Wille stark genug ist und das Licht die Dunkelheit tragen kann. Die Pflanze, vielleicht weißt du das, weil du gesagt hast, du kennst Druiden nur von Asterix und Obelix.
Ja.
Vielleicht weißt du dann sogar, welche besondere Pflanze diesem speziellen Tag zugeordnet worden ist.
Boah.
Was hat er denn immer gemacht, der Miraculix?
Boah, das ist schon so lange her. Ich wild guess, irgendwas mit Lorbeerblättern.
Wäre ja sozusagen im römischen Ding ganz guter Guess gewesen.
Ja.
Aber es war die Mistel.
Ah, stimmt.
Er ist ja immer Mistelzweige. Stimmt,
du hast völlig recht.
Genau, yeah, weil das war eigentlich die heiligste Pflanze. Für
stimmt, er ist immer Mistelzweige schneiden gegangen.
Genau, richtig, mit seiner Hippe, das ist diese Klinge. Aber Fun Fact, du siehst 23. Dezember und wurde der Mistel zugeordnet. Mit was verbindest du denn den Dezember?
Küssen.
Ja, genau. Die Verbindung zum heutigen Kuss unter dem Mistelzweig hängt zum Teil noch mit diesem alten Glauben zusammen. Im Laufe der Zeit haben sich dann auch vor allem die nordischen Legenden, also da geht dann Tod Baldurs, das ist so eine Legende, die damit einhergeht, die wir jetzt nicht behandeln, aber nur so als Side-Fact. Und die britischen Traditionen haben sich dann vermischt mit diesem Glauben und so entstand dann eigentlich diese moderne Weihnachtsdeutung, mhm, von dem Mistelzweig. Aber, wie gesagt, ein Teil davon stammt auch noch von den Druiden. Und dieser Punkt mit der Mistel ist sogar der, der die oben genannte wissenschaftliche Auslegung ein bisschen ins Wanken bringt. Es gibt dann nämlich eine berühmte wissenschaftliche Quelle, die das mehr oder weniger belegt. Es existiert ein Werk aus der Antike, das sich zu den Druiden und der Mistel äußert, nämlich die Naturalis Historia, manchmal auch Historia Naturalis genannt, ist aber dasselbe. Auf Deutsch würde man das mit Naturgeschichte übersetzen. Schon mal davon gehört, Tom?
Ja.
Ja, echt?
Ja, schon gehört.
Sehr gut. Das ist eine Enzyklopädie in lateinischer Sprache des römischen Historikers und Schriftstellers Gaius Plinius Secundus, im deutschsprachigen Raum eher bekannt als Plinius des Älteren. Und das Ganze ist eine 37-bändige Enzyklopädie, die das gesamte antike Wissen über die Natur zusammenfasst. Sie gilt als die älteste, vollständig überlieferte, systematische Enzyklopädie und behandelt Themen wie Kosmologie, Geographie, Zoologie, Botanik, Medizin und Kunst. Also breit gefächert.
Praktisch alles,
genau, die Natur. Und es basiert auf über 20.000, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, Fakten aus rund 2.000 Werken. Also zumindest was der Glaube von damals halt war auch. Deswegen unter Anführungszeichen Fakten. Ja, klar. Und genau in diesem Werk wurde etwas niedergeschrieben, das diesen druidischen Glauben thematisch anschneidet. Ich habe davon sogar eine Übersetzung dieses Teils gefunden, und zwar in einer Diplomarbeit. Und die lese ich euch und dir jetzt mal vor. Die Druiden halten nichts für heiliger als die Mistel und den Baum, auf dem sie wächst, wenn es eine Steineiche ist. Schon um ihrer selbst willen wählen sie die Steineichenhaine, und sie verrichten keinen Kult ohne deren Laub, denn alles, was daraus hervorwächst, halten sie für von Himmel gesandt und für ein Zeichen, dass der Baum von Gott selbst erwählt sei. In weißem Kultgewand besteigt der Priester den Baum und schneidet die Mistel mit einer goldenen Hippe ab. Sie glauben, dass auch Mistelabsud jegliches unfruchtbare Tier fruchtbar werden lasse und dass es ein Gegengift gegen alle Gifte sei.
Sehr dezidierte Meinung.
Und wir sehen, in diesem Abschnitt kommen ja eigentlich schon Bäume, Pflanzen und Tiere in einem, ich sage jetzt mal, spirituellen, magischen Kontext vor. Und deswegen behaupte ich, dass das halt jetzt so ein bisschen schon naheliegt, dass diese astrologisch angehauchten Lehren rund um Zyklen und Bäume und Pflanzen jetzt nicht nur reine Erfindung des Neuen. Genau, also das ist jetzt meine Meinung dazu, ja, wie gesagt, wissenschaftlich nicht belegt. Darfst du jetzt auch mal Bild 1 öffnen, falls du meine Mail bekommen hast?
Sehr gerne Bild 1.
Ja. Das ist ja mal eine Seite davon. Übrigens zu finden in Florenz, in der Bibliotheca Medica Lorenziana.
Natürlich.
Dort kann man das Werk sich anschauen oder zumindest eine Version davon. Und die erste historische Erwähnung übrigens von Druiden stammt aus griechischen Texten um 300 vor Christus. Darunter Aufzeichnungen von Sotion von Alexandria und auch eine Aristoteles zugeschriebene Abhandlung.
Die Frage ist halt, wie esoterisch bzw. spirituell sie waren.
Genau.
Generell im allgemeinen Verständnis Medizin.
Genau, also sie gelten und galten als ein Beispiel dafür, wie Magie vollständig auf Natur beruhen kann. Was bekannt ist, dass sie eben Bäume und Pflanzen, Tiere und Zyklen und Jahreszeiten als etwas Magisches, Heiliges oder wie auch immer betrachtet haben. Weil Druiden galten ja eben auch wie Priester. Und deswegen habe ich dir auch mitgebracht Bild 2. Das ist ein Erzdruide in seiner Richtertracht aus 1815 von Samuel Rush Merrick und Charles Hamilton Smith. Ich zeige dir das Bild mal. Es ist sehr, schaut eh ein bisschen aus wie Miraculix.
Gut, wie du richtig schon angeteasert hast, es schaut wirklich aus wie Abbildung aus Asterix und Obelix, also älterer Herr mit weißem Bart, weißem Gewand, so wie man sie an Druiden vorstellt, wenn seine einzige Bildungsquelle wenn die einzige Bildungsquelle Asterix und Obelix ist.
Du siehst schon, der Religion hat sich immer mit der Natur abgespielt und in der Natur. Und wie schon erwähnt, haben die 13 Mondmonate gehabt. Und jedem dieser Monate soll ein Baum und ein heiliges Tier gewidmet gewesen sein. Mhm. Und der Baum war da nicht nur ein Symbol, sondern er war Persönlichkeit, Werkzeug, Tor und auch Kanal zur Naturmagie. So sollen Druiden geglaubt haben, dass jedes Kind unter dem Einfluss seines oder ihres Baumes bzw. Pflanze geboren wird. Es sind zwar fast immer Bäume, aber eben nur fast. Deswegen habe ich jetzt Pflanzen auch gesagt. Alles, was auch Persönlichkeit, Stärken, Schwächen, Licht und Schatten betrifft, all das soll vom jeweiligen Baum geprägt worden sein. Und noch mehr, im magischen Sinne glaubte man auch, dass dein Geburtsbaum sozusagen eine Art Schlüssel sei, wo du dann als Mensch Zugang zu diesen naturmagischen Kräften erhältst. Und diese Zeitrechnung, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, beziehungsweise der erste Mondmonat, begann eben nach diesem namenlosen Tag am 23. Dezember, welcher, wie wir schon gesagt haben, der Mistel zugeordnet worden war. Also für alle da draußen, die am 23. Dezember Geburtstag haben, wir gehen darauf natürlich näher ein, Aber ihr müsst euch wirklich am längsten gedulden von allen, weil ihr seid eben das Ende dieses Formats. Aber ihr müsst es vielleicht so sehen, für die Druiden ist euer Geburtstag
etwas ganz Besonderes.
Genau, also nur das vorweg. Denn wir starten jetzt mit dem Mondmonat Nummer 1 und das ist praktisch der Zeitraum zwischen 24. Dezember und 20. Januar. Dieser Monat wird von den Druiden der Birke zugeordnet.
Die Birke.
Der Baum des Neubeginns, wie sie so schön sagen. Und das dazugehörige Krafttier ist der weiße Hirsch. Also ich sage oft jetzt hier Krafttier, aber es ist auch ein Seelentier, also wie man das benennen möchte. Oder auch das heilige Tier.
Oder gab es den Terminus Krafttier?
Damals? Es kommt, glaube ich, eigentlich dieses Seelen- und Krafttier kommt mehr aus der Native American-Ecke eigentlich, soweit ich weiß.
Aber das heißt, es gab immer Baum, / Pflanze und Tier.
Ja, das schon. Aber ob die das damals so als Krafttier bezeichnet haben oder als Seelentier, weiß ich nicht. Aber diese Kombination gab es durchaus. Also angeblich, wie gesagt, wissenschaftlich ist das nicht belegt. Aber so wird die druidische Astrologie kommuniziert zumindest.
Also jeder hat einen Baum und ein Tier.
Richtig.
Und wie wird bestimmt, abseits vom... Also ist nur das Geburtsmonat entscheidend?
Genau, oder? Ob du in diesem Zeitraum geboren bist. Okay. In dem Fall wäre das hier 24. Dezember bis 20. Januar.
Okay, das waren immer die Birken und Hirschen.
Genau.
Okay. Genau. Also ein fest verbundenes Paar.
Richtig. Und das war jetzt mal eine kleine Einführung in unser neues Format, damit man sich ein bisschen auskennt, worum es hier eigentlich geht. Und auch wenn das ja heute mehr so eine Reise in alte Mythen und Symboliken wird, gibt's hier jetzt erstmal unsere...
Triggerwarnung.
Spät aber doch. Hier ist sie.
Trigger.
Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. Druiden, gib dir mehr positive Worte.
Ach so. Ja, ich kann irgendwie... mit Druiden mehr anfangen wie mit den klassischen Sternkreis. Ich kann das für mich gut romantisieren.
Das freut mich.
So diese Waldthematik, dieses Druidentum, dieses vielleicht da eigenbrötlerische, mir gefällt das.
Ich finde auch, es hat was. Und überhaupt diese Naturverbundenheit. Und ich glaube ja auch, dass Bäume oder wie auch immer, wurscht, ob man das jetzt glaubt, aber zumindest Eigenschaften, die sie tatsächlich biologisch besitzen, kann man ja viel davon lernen, finde ich.
Juliet.
Und bevor wir uns jetzt gleich auf die Birke stürzen, habe ich für dich, Tommy, noch einen kleinen historischen, aber nicht uninteressanten Einschub, nämlich der keltische Glaube und die Regionen. Weil du hast mal so anklingen lassen, dass dich das interessiert.
Ja, ich hab den Sebastian vorher gefragt, wo überhaupt keltische Religion,
keltischer Glaube.
Wow. Ich bin Johannes nämlich... Johannes, was redet denn?
Vielleicht hast du gerade eine Eingebung bekommen.
Ja, okay, nochmal von vorne. Ich habe nämlich den Sebastian vorher gefragt, wo keltischer Glaube überhaupt verbreitet war. Aber natürlich nicht, weil ich das nicht wusste, sondern nur, weil ich ihn testen wollte.
Ah.
Und deswegen bitte gern teile deine Recherchen.
Also danke, Tommy, dass du mich sozusagen dazu gebracht hast, da ein bisschen nachzuforschen.
Ja, das ist ein Lerneffekt.
Genau. Also der keltische Glaube und die damit verbundene Mythologie prägten in der Eisenzeit weite Teile Europas.
Richtig.
Mit Schwerpunkt auf Mittel-, West- und Teilen von Südeuropa. Und für alle, ich wusste das nicht, wann die Eisenzeit überhaupt war.
Ach Gott, die Eisenzeit.
Weißt du, Tommy, nein?
Ja, natürlich. Ja, Entschuldigung, wer weiß das nicht?
Du, lach dich aus und beruhig dich da drüben. Ich erzähle euch jetzt etwas über die Eisenzeit. Die Eisenzeit begann ca. 800 vor Christus und das Ende der Eisenzeit wird in Mitteleuropa allgemein auf den Übergang zur römischen Kaiserzeit. Konkret war das so 15 vor Christus bis zum 1. Jahrhundert nach Christus. Also da ist schon eine gewisse Zeitspanne.
Ein Zeitl vergangen.
Hauptregionen, die vom keltischen Glauben geprägt wurden. Welche waren denn das, glaubst du, Tommy? Fällt dir da was ein?
Das war Großbritannien.
Ja, ich sag's jetzt mal, die britischen Inseln waren das, richtig.
Britische Inseln.
Insbesondere Irland, Wales, Schottland und Cornwall.
Mhm.
Das sind Regionen, die gelten als die keltischen Nationen. Bei ihnen haben sich keltische Traditionen, Sprache und Mythologie am längsten erhalten und sind teilweise heute noch in der Kultur vorhanden.
Wie schaut es aus mit Skandinavien?
Nein.
Wie fährst du mit Belgien und Luxemburg?
Genau, also das Ganze kann man unter Gallien zusammenfassen. Oh, ein gallisches Dorf.
Ein gallisches Dorf.
Genau, das ist heutiges Frankreich, Belgien, genau. Luxemburg und Teile der Schweiz.
Ah ja.
Das war ein Kernland der keltischen Kultur, in dem der Einfluss der Druiden besonders stark war. Dann gibt's noch Mitteleuropa, das wäre Süddeutschland, Österreich und Böhmen. Hier bildeten sich ab dem 7., 6. Jahrhundert vor Christus die frühen keltischen Kulturen.
Stimmt, wir haben einen Haufen keltischer Ausgrabungen.
Ganz bekannt, Hallstatt ja. Zum Beispiel ja. Bei uns, ja. Bevor sie sich dann von hier eigentlich weiter verbreiteten. Dann gibt's noch die Iberische Halbinsel. Das ist Galizien, Asturien und Kantabrien, wenn man das so ausspricht. Noch nie davon gehört irgendwie, ich meine Galizien schon ein bisschen. Aber das ist so im Norden Spaniens und Portugals liegt das alles. Das ist so dieses alte Galicia heißt das. Und dort gab es eine starke keltische Siedlungskultur mit eben entsprechenden Einflüssen.
Kelten waren eh praktisch überall rein.
Was Europa betrifft, ja, sind sie weiter rumgekommen. Oberitalien auch noch, die Po-Ebene. Da waren keltische Stämme, sind dorthin gewandert. Und dann noch Kleinasien zum Schluss. Also das wäre Galatien, das wäre die heutige Türkei. Einfach und kurz zusammengefasst, was so die zentralen Merkmale des keltischen Glaubens waren. Der Glaube war vor allem polytheistisch, das heißt viele Götter. Genau. Sehr eng mit der Natur verbunden, also die Verehrung von Bäumen, Flüssen, Bergen. Und es wurde stark von einer Priesterklasse, den Druiden, geprägt. So, jetzt aber wirklich, jetzt geht's los, liebe NachtschwärmerInnen und lieber Tommy.
Die Birke.
Die Birke. Wenn du an den Zeitraum denkst, 24. Dezember bis 20. Januar, welche Sternzeichen, das wir ja davor behandelt haben, passt da am besten oder sozusagen überschneidet sich hier?
Ach Gott, lieber Sebastian, wie das nicht wissen könnte nach so langer Zeit mit dir gemeinsam als Freund. Das ist natürlich der Steinbock.
Bravo, dafür kriegst du jetzt einen Applaus. Ja, genau. Also der Steinbock ist ja bei uns vom 22. Dezember bis 20. Januar. Also könnte man schon ziemlich gut sagen, dass das für die Steinböcke ist. Und für alle, die diese Folge noch nicht gehört haben, ihr könnt unsere dämonischen Sternzeichen gerne nachhören. Dort reden wir auch viel über den Steinbock und seine Persönlichkeit. Also die Birke war so ein Baum des Neubeginns. Sie gilt in der keltischen Überlieferung als Lichtbaum des Winters. Ihr heller, silbrig-weißer Stamm hebt sich selbst im tiefsten Winter von allem ab, weil sie auch diese schwarze Zeichnung dazu hat. Die Birke steht für Anfang, Reinigung und das Freimachen. Und in einer alten irischen Schrift, wie man das ausspricht, wie gesagt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ockham-Alphabet.
Ockham.
Ockham, ja, Ockham, mal schauen, ob das so stimmt. Dort ist Baith, das ist der erste Buchstabe und heißt sogar übersetzt Birke. Also du siehst, auch hier haben wir wieder diesen keltischen Einfluss, das wird sicher nicht von ungefähr kommen, dass in diesem irischen Alphabet der erste Buchstabe Birke bedeutet und bei den Kelten die Birke der Neuanfang war. Also das zeigt schon ein bisschen diese Einflüsse. Ja. Ockham ist übrigens ein frühmittelalterliches Alphabet, circa 400 bis 900 nach Christus entstanden, das hauptsächlich für Inschriften auf Stein oder Holz verwendet wurde. Ich habe dir auch ein Bild mitgebracht von diesem Alphabet, das kannst du dir anschauen.
Ja, ich kann es jetzt nicht sofort lesen.
Aber ich finde, weißt du, was ich lustig fand? Am Anfang konnte ich mit dem gar nichts anfangen. Ja. Und dann, wenn ich das beim Schmuck gesehen habe, dachte ich mir, aber das habe ich doch schon mal gesehen. Weil es gibt diese bekannten, wie heißen diese, ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, aber dieses Gladag-Design heißt das. Das ist ja ein bekannte irische Schmuck-Design-Art, sage ich mal. Und da kommt das eben vor mit diesen Strichen. Und ich dachte immer, das sind nur Striche. Ja. Aber das ist ein Alphabet tatsächlich. Ich finde, so hat mir das nichts gesagt, wenn ich es gesehen habe, ist es mir sicher schon
mal untergekommen. Ja, aber so diese Striche sind mir auch schon mal irgendwie, diese Stricheln sind mir auch schon mal unterkommen.
Haben mehr Bedeutung, als man glaubt. Ja, und auch
Super respektlos über Sprache, aber ich muss sagen, es sind Stricheln. Oh, die Stricheln.
Die Strichelschrift. Ja, letztendlich ist jede Schrift eine Strichelschrift, ja, echt. Wenn man es jetzt ganz genau nimmt. Ja, und auch biologisch bestätigt sich, dass die Birke der Anfang ist sozusagen, weil sie gelten auch als Pionierbäume, die als erste auf kargen Boden wachsen, nach Bränden, Rodungen oder auch harten Wintern.
Richtige Macherbäume.
Ja, und sie haben auch diese argen Augen auf der Rinde. Ich habe hier Bild 4 ist das.
Kann schon auch in der Nacht creepy wirken.
Absolut. Und das erinnert mich ja immer an meine Reise nach Sizilien, weil da stimmt das ja absolut. auf dem Vulkan Ätna, da ist ja überall dieser schwarze Boden von der Asche. Dort in dem Teil war ein riesiger Birkenwald. Und du gehst da durch diese weißen Bäume mit den schwarzen Augen auf schwarzen Boden. Ja, das war schon sehr mystisch und sehr magisch, spirituell oder wie man es nennen will. Also allein nur vom Visuellen gesehen.
Wir waren mitten in fucking Namibia an einem Ort, der hat... Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr den Namen, aber es war irgendwie so Tod war drinnen in der Benennung, weil das war so eine Ebene mitten in der Wüste, wo halt relativ harter Boden war und die Sonne komplett draufgeknallt hat und links und rechts sie so Dünen sehr weit nach oben gezogen haben, dass da war irrsinnige Hitze drinnen. Was ist herumgestanden? Birken.
Wirklich, not joke. Ja, die sind eben so, wirklich robust.
What the fuck? In Namibia, in der Wüste, sehe ich plötzlich Birken stehen an einem Ort, der irgendwie so Death Valley oder so heißt. Völlig absurd.
Ja, aber das passt eben gut dazu, ja. Und auch in der volkskundlichen und keltisch geprägten Tradition taucht die Birke immer wieder als Reinigungsbaum auf. Birkenzweige wurden sogar symbolisch genutzt, um das Alte auszufegen, insbesondere rund um den Jahreswechsel oder so Schwellenzeiten. Es gibt sogar Quellen, die sagen, dass Hexen bzw. Hexer ihre Besen aus Birkenzweigen hergestellt haben. Aber zu den Hexen und so weiter kommen wir noch später. Jetzt bleiben wir nochmal bei den Kelten. Symbolisch gesprochen beendet die Birke auch Zyklen, weil sie ist der Neubeginn, das heißt etwas Altes ist gerade geendet und sie duldet kein Verdrängen und fordert immer Ordnung, heißt es. Das wäre mal so die Symbolik der Birke bei den Kelten. Ich habe aber auch spannende osteuropäische und vor allem slawische Mythen rund um die Birke gefunden. Die habe ich dir mitgenommen. Ach, wie ich es zusammengestellt habe, dachte ich mir, schade, dass der Stefan Kokovic nicht wieder da ist.
Ja, stimmt.
Der könnte wieder aus erster Hand erzählen, wie das vor allem in diesen slawischen Mythen ist. Und ich wusste nicht, dass die Birke dort so präsent ist. Aber gut, fangen wir mal an. Dort gilt die Birke ebenfalls als Lichtbaum, aber eben auch als Hexenbaum. Dort ist sie sehr dual, schon mal vorweg. Aber tatsächlich ist die Birke ein Baum, der in ganz Osteuropa fast heilig ist. Kaum eine andere Baumart ist im slawischen Raum so tief verwurzelt wie die Birke. Sie ist dort Landschaft, Alltag, Ritual und Mythos. Vor allem auch in der slawischen Folklore steht die Birke für Weiblichkeit, für Reinheit, Anmut, aber auch eben für Schmerz, Opfer und stille Stärke. Das Wort Birke, wie das auf Slawisch, das traue ich mir nicht mal aussprechen, weil ich kann jetzt diese Schrift nicht mal lesen, geht jedenfalls auf alte indoeuropäische Wurzeln zurück, nämlich auf das Wort B und das bedeutet weiß. Dort ist es jetzt nicht der Anfang wie bei den Kelten und Irischen, dort ist es mehr einfach die Farbe. Mhm. In diesem kulturellen Kontext wurde die Birke mit ihrem schlanken, hellen Stamm zum Sinnbild weiblicher Schönheit. Und vielleicht ist ihr schon mal ein altes Sprichwort aufgefallen, das damit einhergeht. Es ist, ich glaube, heute sagt man das kaum mehr, aber wie ich es dann gelesen habe, kam es mir wieder in den Sinn. Schlank wie eine Birke.
Boah, stimmt, da schon irgendwann mal gehört.
Ja, ja, also ich glaube, das sagt man heute gar nicht mehr. Aber das kommt tatsächlich davon, eher aus dem slawischen Raum, weil die damit diese Weiblichkeit verbunden haben. Und ja.
Okay.
Und tatsächlich ist es anscheinend noch heute so, dass dort in diesen Teilen Europas öfter mal jemand wie eine weiße Birke benannt wird. Und das ist ein äußerst schönes Kompliment dort, weil du dann eben besonders schön bist. Aber, wie gesagt, die Birke ist jetzt nicht nur schön, sie ist vor allem auch ambivalent. Aber irgendwie, finde ich, ist das ja auch immer ganz gut, wenn etwas nicht nur rein hell ist, sondern auch ein paar Schattenseiten hat. Und so galt oder gilt sie in einigen Regionen auch als Unglücksbaum. Man sagte, wenn man an einer Birke vorbeigeht und sie weine, weil sie haben ja diese Augen. Und wenn dann praktisch aus dem Stamm das Harz austritt und das wie Tränen ausschaut, dann ist das ein Zeichen für ein drohendes Unheil, eine Art Omen.
Okay.
Sie wird anscheinend, zumindest ist der Glaube dort verbreitet in Osteuropa, dass sie vergleichsweise häufig vom Blitz getroffen wird. Kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass sie vielleicht einfach sehr verbreitet dort ist und sehr viel davon gibt. Aber wie auch immer hat man das beobachtet und tatsächlich mied man die Birke deswegen in diesen Teilen von Europa als Bauholz für Häuser.
Wirklich?
Ja, weil sie praktisch dachten, das Haus wird sonst öfter vom Blitz getroffen. Also ganz witzig eigentlich, oder? Und einige osteuropäische Legenden erzählen sogar, dass die Birke von Gott selbst verflucht worden sei, weil in einer serbischen Überlieferung heißt es, dass die Zweige der Birke dafür verwendet worden ist, für diese Geißelung Christi.
Boom. Okay.
Also deswegen Bamba. Wurde die Birke bestraft. Aber du siehst, deswegen ambivalent. Einerseits ist es so Reinheit und Anmut.
Schönheit.
Genau, und auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig irgendwie Strafe und Opfer. Aber jedoch kann man sagen, dass in den meisten Regionen von Osteuropa die helle Seite, sage ich jetzt einmal, überwiegt. Also die Birke gilt im Großen und Ganzen als Schutzbaum. Und selbst das mit den Blitzen legen die anders aus, weil die sagen in ihrer Deutung, dass das keine Strafe von Gott oder von sonst wem, sondern die Birke hat ein Opfer gebracht. Es ist ein Zeichen gewesen, dass die Birke sich opferte. Und weißt du, für was sie sich geopfert hat? Ist auch spannend. Nämlich, wenn nahegelegene Häuser waren, und das war ja meistens, weil sonst hätte ein Mensch wahrscheinlich eher nicht beobachtet, dann hat sich die Birke geopfert, um dieses Haus vor bösen Geistern zu schützen. Oh. Also da wollten gerade sozusagen böse Geister eindringen und die Birke hat sich geopfert, damit das nicht passiert.
Cute von der Birke.
Cute von der Birke. Und das spielt auch schon ein bisschen so auf diese menschliche, persönliche Ebene an, weil wenn du dich an den Steinbock erinnerst, das waren ja auch oft der Sündenbock und Opfer. Auch hier haben wir dieselbe Tonalität, wenn man das ein bisschen mitdenkt. In Polen erzählt man auch, sie habe die Jungfrau Maria und Christus mit ihren Zweigen vor Unwetter geschützt, die Birke. Und in Russland soll die Birke die heilige Paraskeva vor einem Dämon verborgen haben. Im Großen und Ganzen kann man sagen, die Birke ist auch dort eine Beschützerin und vor allem eine weibliche Wächterin zwischen Licht und Dunkel. Eine andere spannende slawische Legende, die ich gefunden habe und die auch mit der Birke zusammenhängt, ist der Glaube, dass auf ihren Zweigen die Rusalka, ein Wassergeist, das ist eine sirenenähnliche Gestalt, sitzt, die zugleich verführerisch und gefährlich ist. Also wenn, dürften die sich irgendwie immer nur auf Birken aufhalten. Und Rusalken sind auch sehr bekannt in Osteuropa. Das sind Mädchen und Frauen, die einen vorzeitigen bzw. unter Anführungszeichen unreinen Tod erlitten. Das heißt, das betrifft Ertrunkene, Ungetaufte, Verstorbene, sowie Mädchen und Frauen, die in der Rusalka-Woche oder kurz vor ihrer Hochzeit verstarben. Die werden dann zu diesen Sirenen. Und jetzt fragt sich jeder, Rusalka-Woche, was ist denn das? Ja, das ist einfach Pfingsten. Also die in dieser Pfingstzeit starben, die werden dann angeblich zu diesen Wesen. Oder wenn sie aufgrund einer unehelichen Schwangerschaft Suizid begangen haben, dann ist es auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, eine Rusalke zu werden. Spannend ist, dass Rusalken zwar prinzipiell auch positive Funktionen übernehmen können. Man sagt so, sie helfen Frauen beim Spinnen von Kleidung oder Ähnlichem. Und sie kümmern sich anscheinend um Kinder, die sich verlaufen haben oder unbeaufsichtigt auf dem Feld gelassen wurden. Aber tatsächlich erscheinen sie meistens eher als schädlich. Aber ich habe dir natürlich ein Bild mitgebracht von so einer Rusalke. Ein Gemälde aus 1877 von Witold Bruskowski. Ich finde das Gemälde ganz cool, weil das so eine Leuchtkraft hat.
Ah, sind das beide Rusalken?
Würde ich sagen, ja.
Ja. Erstens einmal ein extrem, also ein sehr schönes Gemälde. Also du zeigst mir nicht immer die schönsten Fotos.
Stimmt, aber, ja.
Würde ich mal wahrscheinlich sogar aufhängen. Also ich sehe zwei leicht erstrahlte junge Frauen, sie durchs Gestrüpp ihren Weg bahnend, wirken schon ein bisschen verzweifelt, würde ich sagen, oder?
Ja, aber ich finde, sie haben vor allem so slawisch-traditionelle Kleidung.
Ja, genau, das auf jeden Fall. Und ja, hängen da im Dschungel ab.
Ja, es sind sogar drei, sehe ich gerade, ja, da ist noch eine dritte.
Ah ja, stimmt, genau. Ja,
das ist eine Darstellungsmöglichkeit. Sie erscheinen auch manchmal, so wie du sie jetzt hier wahrnimmst, als eigentlich schön.
Ja.
Es gibt aber anscheinend auch durchaus andere Darstellungen, wo sie sehr behaarte Monster irgendwie so sind. Und dann gibt es auch.
Ja, so wie du das jetzt beschrieben hast, war das jetzt nicht unbedingt die, wie soll man sagen, die gläubigen Verwandten haben sie sich nicht gefreut, dass sie jetzt als Rusalke enden.
Genau, ja, richtig. Es war jetzt nichts primär Positives. Nein. Eben, ja, voll. Und dann gibt es auch wieder so Auslegungen, wo sie eben sehr sirenenartig dargestellt werden, eben als Wassergeist mit so einer Fischflosse oder so. Aber vor allem, wo ich mich dann frage, wie kommen die auf die Birke hinauf? Aber gut, keine Ahnung.
Ja.
Aber hier ist auch dieser Baum, du siehst hier bei dem Gemälde auch integriert, sind da beim Baum. Also das wäre so eine klassische Darstellung.
Okay.
Aber stimmt eigentlich, ein cooles Bild zum Aufhängen.
Ja.
Wie viel das wohl kostet?
Im Gegensatz zu den normal sehr abschreckenden Bildern.
Vielleicht auch noch interessant, eine einsame Birke auf freiem Feld, deren Zweige bis zum Boden hängen, galt als ein klares Zeichen dafür, dass dort Geister wohnen. Also solche Bäume mied man in Osteuropa und da wird der Stefan jetzt sicher was dazu sagen können.
Ja, 100%.
Weil eben um solche Bäume hat man einen großen Bogen gemacht.
Es ist so spannend, wie arg da jetzt praktisch in vielen Ländern in Osteuropa ein Baum aufgeladen wurde, oder?
Ja, und vor allem jetzt so wirklich ambivalent. Also einerseits so als Reinigung.
Also spezifisch eine Birke, die alleine steht auf weiter Flur und deren Äste bis zum Boden reichen.
Ja, stimmt, wird sich das wohl, ja, aber da wird es einen Case gegeben.
Ja, auf jeden Fall definitiv einen Case geben. Aber ich finde es trotzdem hochinteressant, wie sie halt zu einer Zeit, wo Internet und Handy keine Rolle gespielt hat, sowas verbreitet hat.
Ja, und wie der Stefan das zumindest damals in der Folge, das war übrigens unsere Vampir-Folge für alle, die noch nicht gehört haben, wie er das dargestellt hat, ist das ja auch heute noch.
Ja, dass man sehr dran glaubt. Schwule teilweise
ja
weitergegeben
wird
und so. Okay. Um auch drüber diskutieren.
Ja, eben, wie gesagt, ja, ich hätte es cool. Für mich, ich hätte sicher eine 1+ bekommen in diesem Fach. Hexerei und altes Wissen. Betragen sehr gut. Ja. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, auch heute werden Birkenzweige dazu verwendet für Schutzamulette. Sie werden auch in Gärten, Scheunen und Kellern angebracht, um Ernten von Schädlingen und die Häuser vor bösen Kräften zu schützen. Es gibt auch den berühmten Birkenzweigbesen, der besonders in der slawischen Banja, also in der Sauna, verwendet wird. Und das ist auch, wo sie das ja so raustreiben. Und wenn du schon mal bei so einem Aufguss warst, das da tut man ja mit.
Ja.
Und die haben das eben mit diesem Zweig gemacht. Und auch das kommt aus dieser alten Tradition, das Böse da rauszufegen. Ah. Und dafür hat man auch die Birkenzweige verwendet.
Ja. Sehr, sehr spannend. Wieder mal eine runde Geschichte.
Schon, oder?
Ja.
Ja, und das Letzte dazu, die Birke, wie gesagt, galt als etwas sehr Weibliches. Das heißt, die magischen Praktiken wurden dann auch Frauen zugeschrieben mit der Birke. Also es gibt dann auch anscheinend so einen Zauberspruch, wo die Frauen, wenn sie krank waren, die Birke umarmen konnten und ihre Krankheiten auf die Birke übertragen konnten. Aber das konnten nur Frauen. Für Männer gab es die Eiche.
Natürlich.
Natürlich. Was auch interessant ist, Birkenknospen galten in Osteuropa als antiseptisch und das sind sie auch wirklich.
Das sind sie wirklich, ja.
Genau. Und die Rinde wurde gegen Gicht, Fieber, Wunden und Hautkrankheiten eingesetzt. So. Für euch ist jetzt nichts passiert, für uns sehr viel. Gestern ist nämlich das passiert, wovor ich schon immer am meisten, naja, nicht am meisten, aber wo ich schon immer Angst hatte. Bei der Klopause habe ich dann vergessen, wieder auf Aufnahme zu drücken.
Und man muss auch sagen, nicht nur das, sondern ich habe gestern eh kurz erzählt, dass ich beim Zahnarzt war, ich habe auch sehr große Zahnschmerzen gehabt. Und dann habe ich gesagt, können wir nicht vielleicht auch aufgrund dessen unterbrechen.
Genau, also für euch eigentlich nur als Side-Info.
Ich bin ein echter Mann. Wo waren wir gestern?
Wir waren bei der Birke noch und genau. Bei diesen slawischen Mythen.
Genau.
Es gibt noch ein Ritual, das ich dir gern und euch da draußen mitgeben wollen würde, nämlich ich habe gefunden,
mit Birkenrinde einzureiben.
Das machen sie ja aufgrund der antiseptischen genau. Wirkung, das hatten wir schon, genau. Nein, es gibt ein wichtiges slawisches Mitsommerfest und dort binden Frauen traditionell Bänder an die Zweige der Birke schön. Und schmücken sie. Sie tanzen dann auch im Kreis, vielleicht Nackt. Kennt man das, davon steht jetzt mal nichts, aber kann schon sein. Und sie führen dabei dann Wahrsagungen durch. Also auch hier wieder sehr mit einem magischen, schrägstrich okkultischen Kontext. Mhm. Und das finde ich ganz interessant, weil dieses Bild...
Okkultisch finde ich sehr schön.
Okkultisch. Ja. Okkult. Ich weiß, gibt es das Wort eigentlich?
Ich glaube
nicht. Ja. Nee, wir haben es jetzt erfunden. Okkult. Das ist sowieso die Folge, wo
so
wir...
So wie unser Podcaster.
Genau. So da ist nichts erfunden. Das ist immer sehr fundiert eigentlich. Aber so wie wir bei dieser Folge die Razi-Nachtschwärmerinnen...
Die Razi, stimmt.
Und die Spiri-Nachtschwärmerinnen erfinden, haben wir jetzt auch okkultisch als Wort etabliert. Aber interessant finde ich, weil dieses Bild, wo Frauen um diesen Baum tanzen oder und das irgendwie mit so einer Wahrsagung einhergeht, das ist irgendwie in meinem Kopf vorhanden. Also das
ja, bei mir
kennt man.
Spielen da Drogen auch eine Rolle, aber ja,
probably.
Auf jeden Fall.
Stimmt. Gut, also das war der Abschluss zur Birke.
Wärst du offen für Ayahuasca?
Ja, tatsächlich, natürlich bin ich für sowas absolut offen.
Sollen wir das mal gemeinsam machen?
Wäre ich auch dabei. Das Ding ist nur, warum ich mich vor Ayahuasca ein bisschen...
Das Speiben, oder?
Ja, genau.
Ja, es ist dieses, Speiben.
Weil das so part of the deal ist. Ja. Weißt, wenn nur die Möglichkeit wäre, würde ich mir schon leichter tun, weil ich kenne mich, ich bin bei sowas eher selten, dass ich mich dann retrograd entleere, um es so schön zu sagen.
Ich finde, es gibt da nichts Grausigeres wie Speiben.
Ja, Fußball. Ich sage jetzt auch einfach Speiben, weil ich glaube, wenn ich jetzt oft hintereinander retrograd entleeren sage, dann wirkt das irgendwie, weiß nicht, ob ich es überhaupt schaffe. Ja, jedenfalls ja. Also das ist tatsächlich der Punkt, der mich am meisten stört, unter Anführungszeichen. Und weil es ja schon zumindest von den Dokus und so, die ich gesehen habe, da geht es ja wirklich viel um Heilung und um Traumata, die dir vielleicht gar nicht bewusst sind, die da an die Oberfläche kommen und wo du dann ja auch nicht entkommst. Also darum geht's ja.
Das triggert natürlich die Angst, verrückt zu werden.
Ja, gut. Wobei in so einem Setting, wo ich sowas nehme, ich hoffe, dann meinem Gehirn meistens dann schon irgendwie diese Verbindung herstellt, hey, du bist ja gerade in diesem Setting, vielleicht ist das nur das Ayahuasca und nicht dein Gehirn. Aber jedenfalls probieren würde ich es trotzdem. Also reizen tut es mich trotz.
Ich werde mal in die Recherche gehen.
Geh mal in die Recherche.
Das wäre eine krasse Podcast-Folge.
Das wäre eine krasse. Ich habe mir auch gerade gedacht, so, wo wir das so dokumentieren und dann dorthin fahren und so. Holy. Das wäre mal wirklich eine Episode mit so Videocontent und so.
Also, liebe Leute, stimmt jetzt ab.
Wer ist dafür, dass Sebastian und Tommy ein Ayahuasca-Trip machen? Also wenn wir spätestens dann nicht in irgendwelche, keine Ahnung.
Ja, dann wie Top 1, also Platz 1 in die Charts haben.
Ja, vor allem, was dann passiert.
Okay,
also das planen wir. Zurück zur Birke. Wir haben jetzt die Birke als Symbol und als, ich sag mal, mythologisch, geschichtlich und regional abgeschlossen, wo sie sehr mythisch behaftet ist.
Let's get to the Hirsch.
Nein, noch nicht. Vorher ist jetzt noch vielleicht ganz wichtig für die Leute, die unter der Birke geboren sind, sozusagen, welche Stärken und Schwächen gehen damit einher oder was können sie davon ableiten? Sie sollen vor allem eine außergewöhnliche Gabe besitzen. Sie können neu anfangen. Und zwar nicht im Sinne eines impulsiven Richtungswechsels, sondern im besten Fall als echte innere Neuausrichtung.
Also sie können loslassen praktisch.
Richtig, sie haben die Fähigkeit, Altes zu beenden, wenn es Zeit ist. Selbst wenn das jetzt noch funktionieren würde, aber manche Dinge muss man einfach auch mal beenden und was Neues anfangen. Und das haben die anscheinend, wenn sie es gut ausgebildet haben, wirklich in sich drinnen. Dass selbst wenn es bequem wäre, einfach so weiterzumachen, dass sie das beenden und etwas Neues anfangen. Und dieses Risiko, sage ich mal, des Neubeginns auch eingehen. Dadurch gelten sie auch in Krisenzeiten als sehr stabil, während eben andere an dem Alten festhalten und immer sich in der Vergangenheit gefühlt gedanklich abspielt, erkennen Birkenmenschen früh, wann ein Zyklus einfach vorbei ist. Sie haben ein starkes inneres Wahrheitsgefühl. Also wenn sie sich einmal entschieden haben, dann steht diese Entscheidung für sie. Die sind nicht wie Shivashi, was das betrifft.
Keine Birke im Wind.
Keine Birke im Wind, du sagst es. Sie wirken auf andere im Normalfall sehr authentisch und transparent. Man sagt ihnen nach, dass man bei ihnen immer ganz genau weiß, woran man ist. Und so wie die Birke auf verbrannten Boden wächst, können sie nach Rückschlägen erstaunlich schnell wieder aufstehen. Sie zerbrechen selten an irgendwelchen Situationen. Natürlich tragen sie auch ihre Lasten und so weiter, dazu kommen wir sogar noch. Aber im Normalfall sind das sehr stabile Persönlichkeiten, die sich dann eher nach solchen Traumata oder ähnliches neu sortieren.
Okay.
Sie übernehmen oft Verantwortung. Das ist ja lustigerweise auch beim Steinbock sehr präsent, dieses Thema Verantwortung übernehmen. Und das geht ein bisschen mit diesem Bild einher, so wie die Birke, die vom Blitz getroffen wird, um das Haus zu schützen, sind sie auch oft in dieser Sündenbockrolle, wobei nicht einmal Sündenbock, sondern einfach eher in dieser Opferrolle, aber in einer echten. Also die übernehmen auch wirklich Verantwortung und sind bereit, sich für andere zu opfern in irgendeiner Art und Weise. Außerdem spüren sie früh, wenn sich etwas verändert. Also das betrifft Beziehungen, Stimmungen und auch Dynamiken. Sie besitzen bei sowas sehr feine Antennen, sagt man. Und das geht ja auch wieder ein bisschen mit dem einher, dass die Birke weiß, wann Zyklen enden und wann sich Dinge verändern. Also daher auch diese unter Anführungszeichen Gabe zu spüren, wenn sich innerhalb zwischenmenschlich oder sonst wie auch was verändert. Die Schattenseite.
Was mir raten, sie ist zu sehr auf der Suche nach Veränderung.
Genau, eigentlich gut gesagt, es ist die Rastlosigkeit. Natürlich ist es gut, wenn man neu beginnen kann, aber man läuft dann auch Gefahr, nie wirklich anzukommen.
Also ein bisschen Bindungsängste?
Das eigentlich weniger, weil sie sehr loyal sind. Beziehungsweise es kommt darauf an, wenn sie spüren, dass die Beziehung wirklich zu Ende ist, weil das einfach nicht mehr passt, dann sind sie wahrscheinlich eher gut in der Lage, das auch zu beenden.
Aber sind sie auf der Suche nach da an der Abwechslung und es muss sie da an was tun?
Im schlechtesten Fall, genau. Also genau darum geht es ein bisschen. Das ist so diese Schattenseite, dass man erkennt, dass es auch das Hier und Jetzt gibt. Und dass es gibt verschiedene Phasen und alles muss einmal enden. Aber wenn du gerade in dieser Phase bist, dann sollte man die Dinge halt auch genießen und nicht schon so weit vorausdenken, dass es irgendwann ein Ende wird oder sich die ganze Zeit fragen, ist eine Veränderung notwendig, ist jetzt alles gut? Also die haben ein bisschen so ein Hier- und Jetzt-Thema.
Ja, es ist natürlich total lustig, weil, wie du es ein paar Mal schon gesagt hast, sehr dual, weil auf der einen Seite super loyal und auf der anderen Seite aber halt so gefühlt ein bisschen getrieben, sicher nicht so super einfach für sie.
Ja, das ist gut, dass du das sagst. Behalte dir das im Kopf, weil zum Schluss jetzt nach den Stärken und Schwächen habe ich auch so eine Lektion mitgebracht, die die Birke sozusagen ihren Birkengeborenen mitgibt. Und das ist eh ungefähr so, wie du es jetzt gesagt hast.
Okay. Also chill.
Genau, also summa summarum, chill. Was auch noch so ein Punkt ist, der eher der Schattenseite zugeschrieben wird, ist die emotionale Kühle. Ihre Klarheit für Dinge und dass sie so ein großes Verständnis für Zusammenhänge und so weiter haben, wird oft als Distanz wahrgenommen. Und sie neigen auch dazu, Gefühle zu rationalisieren, anstatt sie auszuleben. Mhm. Was auch ein bisschen mit diesem Hier- und Jetzt-Thema einhergeht. Mhm. Dann noch die Flucht in die Ordnung. Wir haben gesagt, die Birke steht ja auch für Ordnung oder fordert Ordnung, sobald sie auftaucht, weil sie ja vom Chaos kommt oder nach dem Chaos. Und das Problem ist, dass Ordnung halt auch vieles ausschließt. Die Birkengeborenen vermeiden Chaos, wo es geht. Und das ist einerseits gut natürlich, aber tatsächlich im Chaos steckt ja auch viel Potenzial und unvorhersehbare Chancen. Und die nehmen sie sich ein bisschen damit, dadurch, dass sie das Chaos, wie gesagt, immer vermeiden zu versuchen.
Okay. Kennst du das? Bitte?
Kennst du das, Tommy? Kennst du, also, oder sag, naja. Bist du eher Team Chaos oder?
Naja, Team Chaos. Ich glaube, bei mir ist es oft so, dass ich Dinge sehr parallel mache und eben nicht sequenziell. Und das erscheint vielen Menschen in meiner näheren Umgebung oft als chaotisch. Aber ich kann dieses Sequenzielle nicht. Also dieses Hintereinander.
Zwilling, du brauchst halt zwei Gesichter gleichzeitig.
Ja, also ich brauche nicht nur zwei Gesichter gleichzeitig, ich brauche 27 Tabs am Laptop gleichzeitig. Und tue mir sehr schwer, und manche, glaube ich, verwechseln das tatsächlich auch mit Konzentrationsschwäche. Ich kann mich sehr schwer durchgehend lang mit einem spezifischen Problem auseinandersetzen. Das heißt, wenn ich, aus meinem beruflichen Alltag, wenn ich eine Stunde an Kunde A gearbeitet habe, brauche ich dann kurz einmal Kunde B, weil ich die Abwechslung brauche. Aber das ist eben nicht Konzentrationsschwäche, sondern ich brauche halt ein paar Sachen parallel.
Das kann ich aber gut nachvollziehen, so wie du es jetzt erklärt hast. Und ich glaube, das ist ja ganz super, wenn man so reflektiert ist und sich selber so gut kennt und dementsprechend Arbeitsweisen oder was auch oder Habits entwickelt, die ein förderliches Ergebnis
hervorbringen. Ich glaube, so Menschen wie, oder generell Menschen, die halt eine bestimmte, jetzt in dem Fall Arbeitsweise haben und die für sich auch akzeptiert haben, brauchen dann nur Methoden, wie sie sich trotzdem sozusagen im Alltag zurechtfinden. Und ich habe da für mich zum Beispiel jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert, habe ich vor vielen, vielen, vielen Jahren einmal mir eintrainiert, habe so eine Methode, wenn ich die Augen schließe, habe ich jetzt eine Pinnwand vor mir, wo ich kleine Post-its draufkleben habe. Und da stehen meine Tasks drauf. Und die aus irgendeiner, also ich habe das halt geübt, dass ich die immer aktuell halte. Und da sehe ich jetzt von links nach rechts lesend, was für Tasks da draufstehen. Und so ordne ich die für mich.
Aha, aber wirklich nur geistig?
Nur geistig, ja.
Die gibt's nicht. Das ist interessant.
Nur geistig. Fordert mittlerweile auch kaum mehr kognitiven Einsatz. Die ist da, die ist aktuell. Und wenn ich was erlebt habe, kommt der Zettel weg.
Aber das ist sicher eine Übungssache, wie du sagst.
Ja, das ist eine Übungssache. Das ist
schwieriger, als wenn man dann seine Routine, aber interessant, das finde ich ja immer spannend, auch beim Gehirn oder beim Menschen, wenn man was trainiert und oder auch in irgendeiner Weise konditioniert, was alles möglich ist.
Ja, voll. Und es ist halt, es passt zu mir, weil ich habe, das mag jetzt unseriös klingen, als Geschäftsführer von einer Firma, aber ich habe keinen gepflegten Kalender, ich habe kein Task-Logbuch, ich habe keine Listen. Also es gibt keine einzige Listen physisch oder am Computer. Es gibt halt die in meinem Kopf.
Ja, spannend.
Aber das war halt irgendwie so der Versuch, mit mir klarzukommen.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn es funktioniert, ist es ja, genau, ist die Methode ja egal. Man muss sowieso, glaube ich, jeder für sich muss da seine Tools, sage ich einmal, finden. Genau. Wurscht, ob das jetzt beruflich oder emotional ist, wie man mit Gefühlen, mit Tasks oder was auch immer umgeht.
Und ich glaube, das ist ja total wichtig. Jetzt gehen wir ein bisschen in die, wie soll man sagen,
in die Mental Coach.
Ja, schon, weil du kommst ja, du bist ja nicht allein auf der Welt.
Also selten, ja.
Genau. Und jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich habe einerseits Arbeitskolleginnen und andererseits natürlich auch Partner, die aber vielleicht komplett anders sind. Und da kommt es logischerweise zu Konflikten. Weil es gibt ja logisch, also das krasseste Gegenteil von mir wäre praktisch jemand, eine Person, die sehr organisiert, sehr geordnet ist. Hashtag Birke.
Ich wollte gerade sagen, also eine Birke.
Genau. Die Listen hat und einfach eine komplett andere Arbeitsweise hat. Und wenn wir zwar aufeinandertreffen, gibt es natürlich ordentlich Konfliktpotenzial. Am Arbeitsplatz, aber natürlich auch im privaten Leben. Keine Ahnung, Einkaufslisten privat. Ich habe noch nie in meinem Leben Einkaufslisten gehabt.
Ach, ich schon. Da gibt es übrigens die Brings-App, heißt das. Die hat mein Leben sehr erleichtert.
Ja, die habe ich auch. Die habe ich auch, aber halt sehr ungepflegt.
So wie dein Kalender.
So wie mein Kalender, genau. Aber das ist ja das nächste Thema, gemeinsamer Kalender oder sowas in einer Partnerschaft. Oh mein Gott, ich bin der schlechteste Kalenderführer. Und ich merke mir 90%, aber natürlich, wenn es dann um die 10% geht, die man nicht merkt, birgt das Konfliktpotenzial. Und das ist diese 10% Fehlerquote, aber die wird zum Beispiel, die wird einfach akzeptiert. Die passiert. Und jetzt haben wir am Arbeitsplatz genau das Gleiche, aber auf was ich hinaus will, ist, es ist, glaube ich, total wichtig, dass man sich gegenseitig einfach für gewisse Arbeitsweisen und Lebensweisen respektiert. Weil man macht es nicht aus einer schlechten Intention heraus oder aus Boshaftigkeit, sondern weil man auch nicht anders kann. Und ab einem gewissen Alter, glaube ich, ist es mit Veränderung sehr, sehr schwierig. Ich will nicht sagen, man kann sie komplett rausnehmen. Es ist immer ein Kompromissthema und es ist immer aufeinander zugehen. Aber selbst der Kompromiss ist ja auch surreal. Weil wenn wir jetzt ein Paar wären und du bist super geordnet und ich bin super chaotisch, wir haben ja eine Basis miteinander, sonst hätten wir uns ja nicht verliebt ineinander.
Aber Kopf spielt ja gerade ein Film, ja.
Nein, wir haben uns ja verliebt ineinander, das heißt, wir haben eine Basis, aber wir werden nicht wahnsinnig aufeinander zukommen können in unseren Gewohnheiten. Das heißt, ich glaube, es geht weniger um Kompromisse, sondern vielmehr um Akzeptanz. Und ich habe so das, Entschuldigung, Aussatz dazu, ich habe wirklich das Gefühl, dass wir uns immer weniger akzeptieren. Wir wollen immer Kompromisse, aber ich glaube, die gibt es oft nicht. Die Akzeptanz ist der Kompromiss.
Ja, da stimme ich dir eigentlich zu 90% zu.
Na schau, 10% ist eine Quote.
Genau, 10%. Aber ich denke, im besten Fall, oder es ist jetzt auch nur meine Meinung und meine Vorstellung, kann man vielleicht doch jeweils sich annähern. Vielleicht nicht, ich möchte nicht Kompromiss sagen, sondern sich annähern, sodass sowohl der eine als auch der andere etwas lernt vom anderen und etwas mitnimmt. Das wäre so die, ich sag mal, the best case oder die fruchtbarste Lösung.
Da bin ich bei dir. Ich glaube, es ist dann, man kann es auch, ja, ich glaube, es gibt aber eine andere Perspektive, nämlich, okay, ich bleib jetzt bei uns zwei als Beispiel. So, aneinander annähern bedeutet, ich bringe mehr Ordnung in mein Leben durch
Listen
oder was auch immer. Und du lässt mehr Chaos zu.
Ja.
Das wird uns beide Energie kosten.
Ja.
Nämlich einerseits, um das zu tun und sie daran zu erinnern und andererseits, den Ärger auszuschalten. Weil du wirst die ärgern.
Mhm.
Und ich werde mich ärgern, weil was brauche ich so scheiß Listen? Und du wirst dir denken, boah, nein, heute nicht aus. Ich muss das
jetzt ist irgendwie. Einfach irgendwas.
Ja, genau. Das ist einfach irgendwas. Und da ist die Frage, ist das nicht langfristig zu mehr notwendiger Input, als sie einfach zu akzeptieren? Und ist es langfristig nicht gefährlicher für eine Beziehung, als einfach akzeptieren?
Da gehe ich schon mit. Aber das ist auch so ein bisschen ein Thema, glaube ich, was ist dir wirklich wichtig? Da muss man sich vor allem ganz am Anfang die Frage stellen, ist das für mich wirklich eine Priorität oder eine Wertigkeit, wie auch immer, die ich mir in dieser Beziehung wünsche, erwarte? Dann ist es entweder die Antwort darauf, dass man vielleicht wirklich inkompatibel ist. Aber das sind so Fragen, die man sich dann wahrscheinlich vorstellen muss.
Schulat.
So.
Entschuldigung.
Kurzer Ausschweif in Beziehung.
Sorry.
Dann schaut dort an Leonie von Couchgeflüster.
Naja, eher, weil mich nervt ein bisschen ab, dass einfach irgendwie dauernd versucht wird, einen Kompromiss zu finden. Und es ist so, dieses, du musst dich ständig verändern,
das
du musst
dich
ständig optimieren, musst. Du kannst einfach auch mal sein.
Ja, ich glaube, das ist so auch was typisch Menschliches, oft immer alles so in Extremen zu denken.
Ja.
Unser ganzes Leben besteht aus Grauzonen, also sollte man Grauzonen überall auch in anderen Bereichen zulassen. Es gibt einfach nicht nur schwarz oder weiß. Das ist halt so. Apropos Grau und Schatten, um noch die letzte Schattenseite zu präsentieren von der Birke. Sie ist, was ein bisschen auch mit dieser Verantwortung einhergeht, sie ist auch Lastenträger. Diese Personen tragen oft mehr, als sie müssten.
Mhm.
Und das ist auch so eine Steinbock-Parallele, sage ich jetzt einmal, weil auch genau wie der Steinbock, eben das ist ja auch so ein Thema mit ihm, Lasten tragen und dass er oft Dinge schultert, die er nicht schultern müsste allein. Und auch die Birke hat das und auch die sprechen nicht darüber. Die sind sehr schlecht im Hilfe holen. Ich meine, meistens schaffen sie es ja auch. Es ist ja nicht so. Ihnen gibt sozusagen die Erfahrung ja recht, weil sie können viel alleine schultern. Aber dieses Thema um Hilfe bitten schwingt da auch mit. Mhm. Was Beziehungen und Beruf betrifft, da suchen Birke-Geborene Ehrlichkeit und Klarheit, aber sie brauchen auch Raum. Also so ganz enge Beziehungen, wo man nur noch Couple-Dinge macht, sage ich mal, das ist ihnen zu eng.
Okay.
Aber wie gesagt, wenn sie sich entschieden haben, sind sie im Grunde sehr loyal.
Süß.
Beruflich sind sie natürlich stark vertreten bei allem, was irgendwie mit Neuanfängen zu tun hat. Das heißt, wenn Projekte starten, wenn Firmen oder Konzepte umstrukturiert gehören, im Krisenmanagement, bei so kreativen Neuausrichtungen und Rebranding, das sind alles so Wörter, wo man so Birken
im beruflichen Kontext findet. Ja, wurscht, was die Tätigkeit betrifft, immer irgendwas anders, neu.
Genau, oder zumindest auch einen neuen Zyklus einleiten, wenn es notwendig ist, oder Optimierungen vornehmen, also solche Geschichten. Sie sind selten halt irgendwie ewige Verwalter von irgendwelchen bestehenden Sachen. Sie sind schon mehr Architekten,
schon
sozusagen. Und jetzt kommen wir zu der Lektion. Man könnte jetzt meinen, so von der Birke ist die Lektion eben das mit dem Neuanfängen und so weiter. Nein, tatsächlich, Birkenmenschen können das ja. Sie wissen, wie man loslässt, sie wissen, wie man geht, sie wissen, wie man alte Häute abstreift, Strukturen aufbricht und Türen schließt. Das ist ihnen alles sozusagen in die Wiege gelegt. Es ist eher eben die Gefahr, Neuanfänge dauernd selbst herbeizuführen. Die Lektion ist eigentlich wirklich,
verstehe,
objektiv zu erkennen, wann braucht es einen Neuanfang und wann ist es nur meine subjektive Wahrnehmung, weil ich jetzt einen Neuanfang will. Ja. Weil ich glaube, so muss das immer rennen und wenn irgendwas schlecht ist, dann gehört sofort ein Neuanfang her.
Ja, da kenne ich aber so Kandidaten, ja.
Ja, genau. Also bei Ihnen ist wirklich, kann man sagen, diese große Lebensaufgabe zu lernen, dass nicht jede innere Unruhe ein Ruf zur Veränderung und auch nicht jeder Zweifel ein Zeichen ist, dass etwas falsch läuft. Das ist so. Und das, glaube ich, schwingt ein bisschen mit dem mit, was du vorher gesagt hast. Denn was viele übersehen und was vielleicht jetzt auch bei uns ein bisschen zu kurz gekommen ist, die Birke wächst ja auch ohne Brand. Also
ja, die Birke wächst halt.
Genau, man muss sie nicht ständig neu pflanzen. Auch sie hat Jahresringe und auch sie ist sehr beständig.
Einfach sein.
Genau, also man braucht nicht immer den Waldbrand, damit die Birke neu wachsen kann, sondern sie wächst ohnehin.
Birken brennt es nicht alles nieder, es kann einfach mal gut sein.
Nicht jede Veränderung leitet irgendein großes Ende herbei, sondern manche gehören einfach zum Zyklus dazu. So, aber jetzt kommen wir zu dem Tier, das der Birke zugeordnet worden ist, und das ist der weiße Hirsch.
Hirsch?
Ja, Hirsch. Tommy, magst du Hirsche?
Magst du Hirsche? Ich finde Hirsche sehr majestätisch.
Ja, ich finde auch, also sehr elegant.
Könnte man ein Krafttier wünschen, und wir haben ja mein lächerliches Krafttier schon besprochen, wäre mehr bei Hirsch als bei Pferd.
Ah ja.
König des Alpenvorlands.
Wir werden das irgendwann herausfinden, was dein Krafttier wirklich ist, ob das das Pferd ist, wer weiß. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich das schon jetzt am Anfang gesagt habe, weil das ja jetzt praktisch schon dann gestern war, aber weiße Hirsche gibt es in Alpenmarkt.
Wirklich?
In so einem Nationalpark im Untertauern.
Aha. Was ist denn der weibliche Hirsch? Die Hirschkuh. Was ist das weibliche, was ist das Hirschkind?
Rehkitz.
Sicher?
Ja. Bambi.
Bambi wird der Hirschkuh?
Nein, wird der Hirsch. Es ist
am Ende. Wie der Hirsch?
Ja, sicher, da gibt es ja dann diese tolle Endszene, wo er dann sein Geweih hat und wo alles so in Rot und Schwarz getaucht ist und wo sie sich dann bekämpfen.
Stimmt, natürlich, Reh wie der Hirsch. Ja, ja, alles gut. Wow, Thomas,
der gerissene Zahn wirkt noch nach.
Nein, ich würde wirklich überlegen müssen. Ja, na klar, Reh wie der Hirsch. Ja.
In den keltischen Mythen jedenfalls gilt der Hirsch als ein liminales Wesen.
Ganz kurz, Entschuldigung. Was? Das wird gleich ein bisschen genervt. So, wenn ich die bitten würde, einen Brunftschrei loszulassen, wie wird der klingen?
Puh, aber ist das nicht so?
War das schon?
Nein, das ist doch so ein.
Oh, gut!
Irgend sowas. Also, so in meiner. Weiß nicht, ob ich es jetzt richtig.
Ich glaube, genau so.
Ich glaube, so ähnlich klingt das.
Wenn der Hirschen zuhören, beruhigt sich.
Oder wenn ich es finde als Audiospur, dann tue ich sie einblenden.
Ja, passt. Ja, aber erst nach deinem.
Ja, natürlich, ja. Er gilt also als Grenzgänger zwischen den Welten. Was für Welten das sind und wie die Kelten das ausgelegt haben, kommen wir gleich dazu. Jetzt noch kurz zu seiner Farbe. Auch die weiße Farbe ist nicht zufällig, sondern in der keltischen Erzähltradition steht diese Farbe auch für die Anderswelt. Ich habe dir hier auch ein Bild wieder mitgebracht zu seinem weißen Hirschen, den hast du eh gestern schon gesehen. Das sind so Birken, ihr werdet das dann auch auf unserem Instagram-Kanal sehen. Ja, der weiße Hirsch ist in der Mythologie kein gewöhnliches Tier, weil sein Erscheinen markiert einen Moment, in dem Ordnung und die Grenzen zwischen den Welten instabil wird. Auch wieder ganz lustig, die Birke, die die Ordnung verlangt.
Der Hirsch, der...
Und der Hirsch, der zu ein Zeichen dafür, dass langsam wieder alles instabil wird. Also man kann sagen, wenn der weiße Hirsch auftaucht, als Omen oder in einem Traum oder wie auch immer.
Alarm.
Ja, beziehungsweise nicht nur Alarm, aber dann endet etwas und etwas anderes beginnt bald. Die Farbe Weiß ist ganz interessant, wurde bei den Kelten war niemals neutral. Also für uns ist Weiß ja oft so eine neutrale Farbe.
Also weil Blätzing ist.
Was ein Blätzing ist, weil sie eigentlich ja alle Farben in sich trägt, aber das wusste man ja damals auch noch nicht wahrscheinlich. Sondern bei den Kelten steht Weiß vor allem für diese Nicht-Zugehörigkeit. Und so ist auch der Hirsch. Er wandelt zwar in unserer physischen Welt, ist aber bis zum gewissen Grad auch mit einer anderen Welt verbunden. Vor allem Überlieferungen aus Irland und Wales, da taucht der Hirsch immer als Bote von Umbrüchen und Veränderungen auf. Vor allem, wenn er bei einer Wegkreuzung auftaucht. Ja, weil das, glaube ich, nochmal dieses Bild verstärkt. Weißt du, stehst beim Scheideweg.
Die Birke, die alleine auf weiter Flur steht und deren Äste, die den Boden berühren.
Das hast du dir gut gemerkt. Das wird dich nicht loslassen, gell? Das hat dich was von all diesen schönen slawischen Auslegungen und Mythen. Ich habe gewusst, dass es das ist, was du mitnimmst, was sozusagen einfach ein bisschen random nämlich wirkt von all diesen Sachen.
Und der Hirsch auf der Kreuzung, sag an.
Ja, aber Wegkreuzung.
Das kommt zusammen.
Ja, naja, es würde ja passen, weil dann ist dort die
ja, ohnehin, stimmt, das würde extrem gut passen.
Dann ist die Grenze dort zur geistigen Welt sowieso schon dünn, also von dem her könnte das gut passen. Und Wegkreuzungen sind ja im Okkulten schon etwas Besonderes. Mhm. Da werden ja viele Rituale durchgeführt. Früher hat man auch die Leute dort aufgehängt. Wegkreuzungen haben energetisch oder wie man es nennen will, schon eine starke Aura. Wow, jetzt habe ich viele solche Worte. Viele Wörter, die alle so in diesem Energetik-Bereich fallen, benutzt, aber ihr wisst, was ich meine. Der Hirsch gilt also sozusagen als Seelenführer und da könnte man ja meinen, dass das etwas mit dem Jenseits zu tun hat.
Die Leute ins Jenseits.
Genau, nein, das ist beim Hirsch nicht so. Es gibt tatsächlich Seelenführer oder Seelengeleiter, die genau diese Aufgabe innehaben. Wir werden sogar einige im Zuge dieser druidischen Astrologie kennenlernen. Aber hier ist es eher ein Seelenführer im Sinne einer Bewusstseinsverschiebung.
Okay.
In der keltischen Weltsicht, sage ich mal, ist die Anderswelt auch nicht das Jenseits, sondern sie ist ein Ort der Spiegelung. Wer sie betritt, begegnet sich selbst.
Schön.
Jedenfalls, häufig soll er Menschen erscheinen, die kurz davor stehen, eine alte Identität abzustreifen oder vor großen Veränderungen in ihrem Leben stehen. Kurz in der Traumdeutung habe ich auch noch gefunden, dort steht der weiße Hirsch für Neuanfang und für Botschaften von persönlicher Weiterentwicklung und für diese Lektion oder für diese Lehre auf die innere Stimme zu hören. Als Seelentier verkörpert er die Fähigkeit, zwischen den Welten zu gehen, also vor allem auch für die Leute, die den als Krafttier dann haben, zwischen rationalem Denken und Intuition hin und her zu wechseln. Ich habe hier auch noch ein paar Eigenschaften mitgenommen, die sozusagen die Birkengeborene durch diesen Hirsch erhalten. Das war einerseits die Feinsinnigkeit, also das ist diese Fähigkeit, Unausgesprochenes zu spüren. Ich glaube, das kommt ein bisschen auch mit diesen feinen Antennen eben zusammen, wenn sich was verändert. Ich glaube, das hängt da ein bisschen zusammen. Dann haben sie Mut zur Grenzüberschreitung, wenn es notwendig ist. Und auch diese innere Führung. Und das finde ich schon spannend, weil wenn ich an meine Birken so im Umfeld denke, das haben die tatsächlich, das sind Menschen, die meistens irgendwie so einem inneren Drang folgen. Sei das beruflich oder privat. Ich habe als Außenstehender da schon oft das Gefühl, die haben immer gewusst, was sie machen wollen, bis zum gewissen Grad, haben irgendwie eine Art Plan verfolgt, der ihnen von innen irgendwie gegeben worden ist. Und das repräsentiert so dieser weiße Hirsch bei ihnen. Auch diese Würde, die Leute sind eigentlich...
Stimmt, sehr würdevoll.
Ja, und sehr elegant. Also selbst wenn irgendwas passiert oder so, ist denen sehr wichtig, aufrecht zu bleiben. Genauso wie ein Hirsch immer eigentlich majestätisch rüberkommt. Und es gibt eine Phrase, mit der man das Ganze sozusagen zusammenfassen könnte. Und die wäre, nicht jede Grenze ist dazu da, respektiert zu werden. Manche existieren, damit jemand sie überschreitet. Doch alles hat einen Preis. Und wer dem weißen Hirsch folgt, kehrt nie unverändert zurück. So heißt es. Und zum Abschluss habe ich hier jetzt auch etwas ganz Lustiges gefunden, nämlich von einer Pfadfinderbewegung, nämlich der Robert Baden-Powell. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus.
Von einer Pfadfinderbewegung oder?
Das war der Gründer der Pfadfinderbewegung eigentlich. Also so heißt es, Robert Baden-Powell, der Gründer der Pfadfinderbewegung. Und der hat 1933 beim Weltpfadfindertreffen, jetzt kommt schon wieder das Ungarische, in Gödöllő in Ungarn bei seiner Abschiedsrede über einen weißen Hirsch gesprochen. Einen Teil davon habe ich dir und euch da draußen jetzt mitgenommen, weil ich finde, das tragt auch nochmal gut zu diesem Verständnis von weißen Hirschen.
Lustig eigentlich, Gefühl aneinander Wissenschaft.
Ja, Pfadfinder, ja, schon. Aber
würde ich schon sagen, ist jetzt sicher nicht der Esoterik.
Richtig, ja. Und es ist interessant, dass er da auf einen weißen Hirschen irgendwie sozusagen Bezug genommen hat. Aber ja gut, Wald passt ja auch. Und weißt du, Hubertus und so, das war ja auch diese Jägergeschichte und so.
Ja.
Vielleicht deswegen. Jedenfalls hat er Folgendes gesagt. Der weiße Hirsch hat eine Botschaft für dich. Jäger vergangener Zeiten verfolgten den sagenumwobenen Hirsch nicht, um ihn zu erlegen, sondern weil er sie in die Freude der Jagd, zu neuen Abenteuern und damit zum Glück führte. Du kannst den weißen Hirsch als den wahren Geist der Pfadfinderbewegung sehen. Vorwärts und aufwärts gerichtet, immer voranschreitend, um Schwierigkeiten zu überwinden und sich neuen Abenteuern zu stellen.
Bam.
Und ich fand das ganz nett, darum habe ich es mitgebracht, weil das nochmal so abschließend ein Bild vermittelt.
Gut, aber entweder das war purer Zufall oder der hat ob der Bedeutung des weißen Hirsches gewusst.
Ja, und einerseits, die Kelten haben ja doch viele diese Sagen geprägt und er sagt ja Sagen umwoben. Also vielleicht kennt er viele Sagen und die widerspiegeln ja auch viel von dem, was wir jetzt gerade gesagt haben. Und damit wären wir am Ende von der Birke.
Ende.
Tommy, erste druidische Astrologie.
Erste druidische Astrologie. Recap. Es setzt sich ein Bild fort, das eh schon von mir oft erwähnte, des guten Storytellings. Aber ich sag's ganz ehrlich, mich holt's 100-mal mehr ab wie die Tierkreiszeichen.
Interessant.
Entweder weil es halt was komplett Neues ist, was ich gerade lerne, oder weil es halt irgendwie ein in mir romantisierter Gedanke dieses Natürlichen ist.
Aber schwingt ja auch mit, weil ich habe ja auch einem die biologischen Aspekte gezeigt. Also tatsächlich schwingt das ja mit und dafür stehen ja die Druiden eben. Man hat sie natürlich als magisch betrachtet, aber sie waren im Einklang mit der Natur vor allem. Ja,
es gibt mir ein bisschen mehr, okay, da ist was dran, Vibes. Also so.
Damit kannst du was
damit
fangen.
Damit kann ich mehr anfangen. Ob das jetzt in Relation zu deinem Geburtsdatum steht, okay, das ist jetzt wieder ganz anderes Thema. Aber um das geht es mir jetzt primär gar nicht. Ich lerne da was dazu und ich kann, ja, wie bei den anderen auch natürlich, aber halt auf einer anderen Ebene.
Ja. Und ich finde, es ist ja okay, wenn man einfach sagt, mit dem kann ich mich bis zum gewissen Grad unter Anführungszeichen mehr identifizieren.
Da holst mich als Ratio.
Als Razi-Nachtschwärmer.
Als Razi holst mich damit mehr ab.
Ah ja, das freut mich.
Also natürlich. Vielen, vielen Dank. Danke wieder einmal für die wunderbare Recherche. Du hast mir einiges beigebracht. Sicherlich den Nachtschwärmerinnen da draußen auch. Ja, insofern ein großes Thank you.
Ja, vielen lieben Dank, auch dass du das so wertschätzt, wie immer natürlich. Ja. Ich fand es auch spannend, dass die Birke gerade in diesem slawischen Kontext so eine fulminante Geschichte hat. Da gibt es ja noch viel mehr, das war jetzt nur ein Teil, den ich präsentiert habe, aber da gibt es wirklich ganz viele Geschichten, Mythen, Legenden, Brauchtümer, die mit dieser Birke einhergeht und eben wiederum auch ihre Eigenschaften widerspiegelt bis zum gewissen Grad in diesen Mythen. Und das fand ich schon spannend, weil ich mir das am Anfang gar nicht so gedacht hätte.
Ja, würde man sich auch nicht vorstellen. Voll.
Und ich bin da deswegen auch sehr gespannt, was ich natürlich bei all den anderen Bäumen und Pflanzen so finden werde.
Hätte ich bei Astro vorher nicht gedacht, aber ich freue mich auf die nächsten Folgen.
Ich mich auch. Und es ist, finde ich, jetzt mal wieder ein bisschen was ganz anderes.
Ja, sozusagen.
Ja gut, liebe NachtschwärmerInnen, ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns Feedback gebt, wie euch dieses neue Format gefällt, uns auf Steady oder sonst wie unterstützt, das hilft wahnsinnig, damit wir weiter so schöne Folgen für dich produzieren können.
Yes, ich habe noch zwei Dinge. Numero uno, ich habe eine Spielempfehlung für dich.
Oh, was spielt PlayStation?
Ja, PlayStation.
Das sind so Wörter, es gibt Wörter, die kann ich und die
ich spreche ich. Ich weiß, ich kenne anderes von dir.
Welches ist
nicht? Nein, sag's nicht.
Doch, sag's
nicht. Nein, das ist sagen. Shaming.
Wieso?
Nein,
ich würde es ja jetzt selber sagen.
YouTube.
Ja, genau. Ja, es ist YouTube. Ich kann's. Und ich habe schon so, ich denke da schon so viel drüber nach, bevor ich es ausspreche. Und es kommt trotzdem immer falsch raus. I don't get it, aber es ist so.
Ja, aber es gehört zu dir, alles gut.
Ja, so wie PlayStation.
PlayStation? Okay, auf jeden Fall habe ich einen Spieltipp für dich. Und erstens ist es ein sehr, sehr lustiges und sehr, sehr cooles Spiel. Und es ist zweitens von denen es leider nur mehr sehr, sehr wenige gibt, ein Couch-Coop. Optional. Aha. Also du musst nicht, aber optional. Das heißt, du kannst auch mit deinem Partner oder Partnerin spielen. Ich weiß nicht, wie man es auf Englisch ausspricht. Kult, also Kult, Cult.
Cult eigentlich dann
Englisch. Cult of the Lamb.
Ah, okay.
Du bist ein Lamm und du musst einen Kult aufbauen. Also du musst eine Sekte aufbauen.
Ja, ja, ich habe schon ein Bild im Kopf. Ich glaube, da gibt es so eine Comic-Version von so Lämmern, die irgendwie
ja, genau, Kult haben. Genau, und das ist es.
Ah, geil.
Also das ist das Spiel. Du musst dann, ich habe es jetzt ausgespielt.
Das werde ich mir runterladen.
Ja, und eben gemeinsam mit meiner Partnerin ausgespielt. Und es ist so, so unglaublich lustig und kurzweilig. Und du wirst es lieben.
Ja, geil.
Du wirst es wirklich lieben, weil du musst ja so ein bisschen entscheiden, bist du, was für Sektenführer
ja,
bist
ja, klar.
Du? The good one oder the bad one.
Und viele starten auch als the good one und irgendwann wird's dann...
Und ich genauso.
Geht's bergab.
Genau, also ich startete schon als der Gute und irgendwann einmal habe ich die so dermaßen manipuliert, dass Ärger nicht mehr gegangen ist.
In diesem Sinne, euch da draußen, habt einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer vor euch und danke, dass ihr immer bei uns einschaltet und uns so unterstützt.
Also in diesem Sinne, Bussi Baba.
Und die Chakra-Kerze, die auch aus Transparentgründen, kann man jetzt sagen, noch immer nicht da ist, die habe ich zu Hause noch. Wir blasen wieder das Mikrofon aus.